SRF 1.
Regionaljournal Aargau Solothurn. Das sind Schwerpunkte am Donnerstag oben. Schinznachdorf und Auenstein-Oberflachs, das sind die möglichen Orte für einen neuen Steinbruch für die Firma Jura Zement. Wie viel Gebühren, das ist die Frage, die das Solothurner Stimmvolk am 22. September entscheidet. Eine spannende Frau, das sagt das Kunsthaus Aargau über Anna Iduna Zinder. Darum gibt es jetzt eine Ausstellung über die Aargauer Malerin. Und später in der Sendung Liebe, Gewalt, eine Facebook-Party und eine Mülldeponie. Das sind die Zutaten vom neuesten Roman vom Solothurner Autor Franco Supino. Wir stellen den vor. Das Wetter am Morgen ist ziemlich sonnig. Gegen oben kann es regnen bei 27 Grad. Im Studio der Maurice Velati. Frischer Wind bei der Suche nach einem neuen Steinbruch im Kanton Aargau. Das Aargauer Zementwerk Jura-Zement zu Wildegg sucht schon seit 17 Jahren einen neuen Standort für den Abbau von Kalk und Mergel. Der Widerstand der möglichen Standortgemeinden ist gross. Jetzt aber gibt es einen neuen Anlauf. Barbara Mattis.
Jura-Zement baut Kalk und Mergel ab und macht daraus Zement. Zement, den man für das Bauen in der Schweiz braucht. Im Moment kommen die Rohstoffe von der Jura-Zement von zwei Orten in der Schweiz. Von Gornow im Kanton Neuenburg und aus dem Steinbruch Jakobsberg-Egg oberhalb von Auenstein. Der reicht aber nur noch für etwa 8 bis 10 Jahre. Darum sucht Jura-Zement schon seit 17 Jahren einen neuen Standort für einen Steinbruch. Im Gespräch waren bis jetzt 4 mögliche Standorte im Aargauer Jura. An jedem Einzelnen hat es grossen Widerstand gegeben. Jetzt will sich die Jura Zement auf 2 Standorte konzentrieren. Hintergrund sind neue Abklärungen. Herausgekommen ist, dass 2 Standorte deutlich besser geeignet sind als die anderen. Das sind das Gebiet Bäumer, der Ostteil von der Gisliflue, und das Gebiet Grund, das Schinznachdorf. Es sprechen verschiedene Gründe für die 2 Gebiete, sagt der Paul Zoso, Projektleiter bei der Jura Zement.
Beim Bäumer und beim Grund ist einmal klar, genügend Material vorhanden. Wir brauchen Material für die nächsten 50, 60 Jahre. Und es ist auch gut, wenn man das noch einmal erweitern könnte. Das ist in diesen beiden Standorten gewährleistet. Der Standort Bäumer ist natürlich auch von der ganzen Erschliessungsfrage her wesentlich einfacher zu machen und hat auch einen positiven Einfluss auf die ökonomische Seite.
Das, weil der am nächsten ist vom Zementwerk zu Wildegg. Weil es aber noch lange geht, bis ein neuer Steinbruch bewilligt ist, hat die Jura Zement noch ein zweites Gleis. Man will den jetzigen Steinbruch Jakobsberg-Egg ausbauen. Das soll Zeit überbrücken, bis ein neuer Standort durch die politischen Instanzen ist.
Schon seit dem Anfang wehren sich alle Standortgemeinden mit Händen und Füßen gegen neue Steinbrüche. Das ist auch heute nicht anders. Reaktionen auf den neuesten Entscheid später in dieser Sendung. Jetzt zuerst zu weiteren regionalen Meldungen vom Tag. Heute mit dem Beram Alagiband.
Fußballfans machen Beschwerden gegen die schärferen Regeln vom neuen Hooligan-Konkordat. Das berichtet die Sendung Schweiz aktuell heute Abend. Der Aargau ist erst vor kurzem dem Konkordat beitreten. Jetzt gibt es also eine Beschwerde vor Bundesgericht. Beschwerden machen Fußballfans aus verschiedenen Kantonen. Sie haben den Aargau ausgewählt, weil ein Fan aus dem Aargau kommt und der juristisch gesehen damit der Beschwerdeführer ist. Auf Anfrage beim Kanton heisst es, wir wissen von dieser Beschwerde, die Regierung könnte dann noch Stellung dazu nehmen. 4 Jahre Gefängnis für einen Selbstunfall, das fordert die Staatsanwaltschaft Muri Bremgarten. Sie behandelt damit zum ersten Mal einen Selbstunfall nach dem neuen, strengeren Strassenverkehrsgesetz. Ein 29-jähriger Mann war Anfang Jahr in Rotterswil schnell unterwegs, unter Drogen gestanden und hat in einer Kurve ihn überholt. Dabei ist er ab der Strasse gekommen und hat sich mit seinem Lastwagen überschlagen. Er hat sich bei diesem Unfall selber verletzt. Jetzt soll er 4 Jahre ins Gefängnis. Er hat auch Tote in Kauf genommen mit seinem Fahrstil, sagt die Staatsanwaltschaft. Entscheiden muss am Schluss das Bezirksgericht Bremgarten. Die Zofiger Druckmaschinenfirma Müller Martini muss nicht so viele Leute entlassen, wie ursprünglich gedacht. Insgesamt bekommen höchstens 200 Personen eine Kündigung über an den Standort Zofingen und Velben. Das heisst in einer Mitteilung. Die Mitarbeiter und die Personalkommissionen haben noch konstruktive Lösungen gefunden, damit es weniger blaue Briefe gibt. Die Müller-Martini tut die 200 Stellen jetzt gestaffelt abbauen bis 2016 und sie verlängert auch den Sozialplan. Die Zofiger Firma muss das Unternehmen schrumpfen, weil es immer weniger Aufträge gibt für grafische Maschinen. Zum Sport, Fußball Challenge League. Beim FC Wolle bleibt alles so, wie es ist. Trotz dem schlechten Saisonstart will der Verwaltungsrat vom FC Wolle nichts ändern. Der Trainer David Cesar soll bleiben. Wir geben ihm Zeit bis zur Winterpause, sagt der Verwaltungsrat. Wir wollen mit dem definitiven Entscheid Ruhe in die Mannschaft bringen, heisst beim FC Wolle. Auch am Kader vom FC Wolle wird nichts geändert. Das liegt aber vor allem daran, dass man kein Geld hat für zusätzliche Spieler. Aktuell ist Wolle auf dem letzten Platz in der Challenge League.
Soweit der Überblick und so geht's weiter. Drei Jugendliche auf der Suche, der neue Roman «Wasserstadt» von Franco Supino. Eine Aargauer Künstlerin Zascona, die neue Ausstellung im Aarauer Kunsthaus und ein neuer Gebührentarif für Solothurn, die Abstimmungsvorschau zum 22. September. Zuerst jetzt aber zurück zum Aargauer Zementproblem. Das Zementwerk Jura Zement kann sich also nur noch zwei Standorte vorstellen für einen neuen Steinbruch. Das haben neue Abklärungen ergeben. Das Gebiet Bäumer, der Ostteil von der Gisliflur, und das Gebiet Grund, Ginznachdorf. In den möglichen Standortgemeinden hat man, wie erwartet, keine Freude. Barbara Mattis.
Schon seit das Jura Zement 1997 hat angefangen mit der Suche nach einem neuen Steinbruch, schon seitdem gibt es Widerstand. Mehrere Gemeinden sind bis vor Bundesgericht, sie haben sich gegen Probebohrungen gewehrt. Zwar verzichtet die Jura Zement vorläufig auf so Probebohrungen, erst später braucht man die Information aus dem Boden. Man hat jetzt ein Gesuch gestellt für zwei Standorte, an einem von beiden sollte einmal Kalk und Mergel abgebaut werden. Zuerst gibt es jetzt aber eine Anhörung von allen betroffenen Gemeinden und von Verbänden. Dann fängt der politische Prozess an, der Eintrag in den Richtplan, den der Grossrat bewilligen muss, und die Bau- und Nutzungsordnung, die die Standortgemeinde das letzte Wort hat. Die Zeichen die stehen bei den betroffenen Gemeinden schon jetzt auf Sturm. Man hat schon dreimal Nein gesagt zu einem Steinbruch zu Schinznachdorf, sagt der Gemeinde Ammenurs Leuthard. Der Grund, so heisst der Berg zu Schinznachdorf, den gibt man nicht einfach.
Der Grund ist für Schinznachdorf ein Naherholungsgebiet. Wir haben den jetzt seit Jahrzehnten gepflegt und wollen zu dem Sorge haben. Und das will auch weiterhin so gehen. Und die Schinznacher wollen den Berg nicht freigeben für einen Abbau.
Wenn es sein müsse, dann kämpfe man hier dagegen auch vor Gericht, hat der Urs Leuthard das Gefühl, man hätte das ja schon einmal gemacht. Auch das Oberflachseiren der Standortgemeinde vom Abbaugebiet Bäumer Gisliflur ist man nicht begeistert. Und auch bei der IG Gisliflur, die sich für den Berg stark macht, auch dort hört man heute kämpferische Töne. Der Präsident der IG, der Heinz Alber.
Wir werden mit allen legalen Mitteln, die zur Verfügung stehen, verhindern, dass Gisliflur abgebaut wird. Wir werden alle Mittel in Zusammenarbeit mit der Gemeinde versuchen einzusetzen, dass der Steinbruch nicht kommt.
Man könne bei der IG nicht verstehen, dass man einen so viel markanten Berg in der ersten Jurakette überhaupt abbauen will. Wenn der Steinbruch Bäumer käme, dann würde ein Teil von der Gisliflur verschwinden.
Wie die Steinbrüche von der Jurazement eben mal könnten aussehen, das sieht man bei uns online. Wir haben die Bilder parat auf srf.ch. Wenn man fischen oder jagen will, dann muss man eine Gebühr zahlen für das. Auch wenn man einen neuen Fahrausweis braucht oder eine neue Idee, dann kostet das. Solothurnerinnen und Solothurner stimmen am 22. September über so Gebühren ab. Der Kanton will ein paar Gebühren nämlich anpassen. Die SVP hat aber das Referendum ergriffen. Die Pro- und Kontra-Argument in der Vorschau von Marco Jacki.
Wenn man Viehhändler sein will, dann braucht man ein Patent und das kostet, wenn man mit Ross und Kühen handelt, 150 Franken im Jahr. Solche Gebühren gibt es viele. Ein paar will der Kanton jetzt abschaffen, andere neu einführen und ein paar will er erhöhen. Sie werden also teurer. Der Finanzdirektor Roland Heim.
Seit 1979 hat man teilweise gar keine Anpassung mehr gehabt. Und man sieht, dass in dieser Zeit, seit 1979, der Konsumentenpreisindex sich fast verdoppelt hat. Dann begreift man, wenn man bei der einen oder anderen Gebühr den Rahmen ein bisschen aufentut.
Der Rahmen aufentut heisst, wenn jemand von einem Amt eine kleine Auskunft will, dann ist das in der Regel nach wie vor gratis. Aufwendige Kontrollen oder Abklärungen werden aber teurer. Zum Beispiel, wenn die Steuerverwaltung einen Betrieb beraten, wegen dem seiner Nachfolgeregelung. Das Parlament hat den neuen Gebührentarif mit grossem Mehr angenommen. Eine Volksabstimmung gibt es jetzt, weil die SVP hat Unterschriften gesammelt. Sie redet von Abzockerei. Der Präsident des Referendumskomitees, der SVP-Kantonsrat Manfred Küng.
Ja, nehmen Sie zum Beispiel die Lebensmittelkontrolle. Dort geht eben die Maximalgebühr von 2'000 auf 5'000 Franken auf. Ich weiss nicht, wie lange dass man da in einer Metzgerei rumstiefelt, um auf 5'000 Franken aufzukommen.
Der Manfred Küng ist der Meinung, die Gebühren müssten sogar sinken. Die Verwaltung könne ja dank Computer heute effizienter arbeiten als 1979, als man die Tarife eben das letzte Mal angepasst hat. Die SVP vermutet darum, der Staat dünge mehr einnehmen, als er müsste.
Schauen Sie den Erträge vom Handelsregister an, wie dort abgeschöpft wird, wie im Grundbuchamt abgeschöpft wird. Das sind ganz massive Gebührengewinne, die dort erzielt werden, die mit einem verfassungsmässigen Kostendeckungsprinzip gerade überhaupt nichts mehr zu tun haben.
Sind Gebühren also mehr als kostendeckend, tun sie die Leute abzocken? Der Finanzdirektor Roland Heim widerspricht. Die Gebühren im Kanton Solothurn sind zum Teil nicht einmal kostendeckend. Die Verwaltung hat manchmal mehr zu tun, als dass sie verrechnen. Und in gewissen Bereichen sei der Aufwand der letzte Halt eben einfach gestiegen.
Eine Abklärung beim Grundbuchamt, die von einer Abparzellierung verlangen, das sind zum Teil ganz komplizierte Arbeiten, die einfach relativ viele Stunden brauchen. Dort muss man halt etwas entsprechend in Rechnung stellen.
Und zwar nur dem, der von dieser Dienstleistung profitiert. Die Gebühren seien verursachergerecht, sagt der Finanzdirektor. Von einer verdeckten Steuererhöhung, wie die SVP das kritisiert, können darum keine Rede sein.
Auch der Aargau hat am 22. September eine kantonale Abstimmung. Zu der haben wir letzte Woche ein ausführliches Streitgespräch gehabt. Alle Informationen auch noch zu den kommunalen Wahlen von diesem Tag, die gibt es online bei uns srf.ch auf der Aargau-Solothurn-Seite in der Rubrik News. Und jetzt noch schnell ein Blick auf die Strasse. Verkehrsinfo SRF, eine dringende Meldung in der Region Aargau-Solothurn. Auf der A1 Richtung Bern zwischen Aarau-West und Oftringen Stau wegen eines Unfalls. Und jetzt von der Strasse zu der Kultur. Sie war Ärztin, aber auch Malerin, die Anna Iduna Zehnder. 1877 zu Birmersdorf auf die Welt gekommen und die Jahrhundertwende hat sie das Medizinstudium abgeschlossen und später hat sie sich dann ins Dessin gezogen. Eine spannende Frau findet das Aargauer Kunsthaus Aarau und widmet ihr jetzt eine Ausstellung. SRF2-Redaktorin Eva Pfirter hat mit dem Kurator vom Aargauer Kunsthaus, mit dem Thomas Schmutz, über die neue Ausstellung geredet.
Thomas Schmutz, was war die Anna Iduna Zehnder für Künstlerin?
Die Anna Iduna Zehnder ist Kanton Aargau 1877 geboren und ist Ärztin geworden. 1917 hat sie das gehabt, was man heute FMH nennt. Und hat gleichzeitig auch bei Arthur Segal, damals bekannter Künstler, die Malschule besucht. Und hat eigentlich die Ausbildung auch abgeschlossen. Hat eigentlich, wenn man will, so eine Doppelbegabung, eine Doppelberufung gehabt. Und ist dann nachher Skona. Und sie ist eine Künstlerin, die dann ein schönes Oeuvre geschaffen hat, aber nie auf den Markt gedrängt ist. Und hat alle Grossen von dieser Zeit, also Marian von Werefkin zum Beispiel, oder Jawlensky, hat sie kennt. Das heisst, ihr Umfeld ist sehr professionell gewesen, sehr international, aber sie selber hat ihre künstlerische Tätigkeit hinter dem Arztberuf ein Stück weit zurückgestellt, weil dort hat sie ihre moralische Verpflichtung gesehen, die Dorfpraxis in Ascona zu feiern.
Was zeichnet denn Kunst von der Anna Iduna Zehnder aus?
Dass sie alle Strömungen damals, das geht über Pointillismus, zu Blaue Reito, zu den deutschen Expressionisten, Jawlensky, Kandinsky, Werefkin, dass sie die Strömungen aufnimmt und neu wirklich zu einer eigenen Handschrift verarbeitet. Das heisst, ihre Werke haben eine Qualität, die mich sehr überrascht hat.
Was ist die Bedeutung von der Anna Iduna Zehnder für den Kanton Aargau?
Für den Kanton Aargau hat sie eine grosse Bedeutung, weil erstens einmal jetzt führen kommt mit ihrer Ausstellung, was sie künstlerisch können, aber dann auch im Archiv. Wir haben alle Archivmaterialien von ihr hier im Aargauer Kunsthaus, sehr viele Briefe und dort sieht man natürlich, dass sie mit der grossen und wichtigen Familie, politisch auch einflussreichen Familie aus der Zeit in Kontakt gestanden ist, also zum Beispiel der Familie Balli, Turnherr und andere, hat sie regelmäßig Briefkontakt und Korrespondenz gehabt. Das heisst, sie hat die doppelte künstlerische wie auch historische Bedeutung für den Kanton Aargau, der jetzt langsam so an die Oberfläche geschwemmt wird.
Sagt der Thomas Schmutz, der Kurator vom Aargauer Kunsthaus Zaro. Nebst der Ausstellung zu der Aargauer Künstlerin läuft noch die Ausstellung von Dieter Meier. Der Musiker, bekannt vom Elektropop-Duo Yellow, hat einen Haufen Kunst gemacht und die kann man jetzt in einer Ausstellung Zaro gesammelt sehen. Seine Ausstellung läuft parallel zu der von der Anna Iduna Zehnder und zwar ab dem Samstag und dann bis am 17. November. Der Dieter Meier übrigens ist morgen dann zu Gast im Tagesgespräch am Eis, hier auf dem Eis. Und bei SRF 1 sind sie im Moment. Sie hören das Regionaljournal Aargau Solothurn. Der Blick auf die Uhr, es war 4:45 gewesen. Ani, Züsi und Elson, so heissen die drei Jugendlichen im neuesten Roman vom Solothurner Autor Franco Supino. Roman nicht nur über Jugendliche, sondern auch für Jugendliche. Er heisst «Wasserstadt, Träume, Geld und Wirklichkeit» und könnte überall spielen, spielt aber Solothurn, auch wenn das im Buch gar nicht erwähnt wird. Hier ein kleiner Ausschnitt gelesen vom Franco Supino selber.
«Habe das nicht gewollt. Niemand von uns Kindern hat das gewollt. Paps hat gesagt, er zieht aus. Mam hat gemeint, das traust du dich nie. Und ich habe gesagt, wenn Paps geht, gehe ich mit. Reibe mir die Augen, blinzle. Wo bin ich hier? An der Wand gegenüber ein Quadrat. Darin zwei Punkte, wo mal Nägel eingeschlagen waren. Der Putz blättert. Schließe die Augen wieder. Von der Küche her höre ich Männerstimmen sich zuprosten. Was für ein Tag.
So fällt der Roman «Wasserstadt» an über drei ganz unterschiedliche Jugendliche. Die Ani kommt aus einer Einfamilienhausfamilie. Das Züsi lebt mit seinem Vater ganz bescheiden auf dem Bauernhof. Und der Elson kommt von Brasilien und lebt im Wohnblockquartier. Die drei verbringen zusammen den Sommer, erfahren viel über Wert und Wertloses und werden echte Freunde, während ihre Eltern über eine Abfalldeponie stürmen. Marco Jacchi hat mit dem Franco Supino über sein neues Buch geredet.
Franco Supino, ihr habt diverse Romane geschrieben, Erzählungen. Jetzt seid ihr 48 und schreibt zum ersten Mal einen Jugendroman. Muss man ein gewisses Alter haben, für das man einen Jugendroman schreiben kann?
Ja, das kann auch sein. Weil bei einem Jugendroman, jetzt bei mir, war der bewusste Entscheid, Figuren zu haben und eine Geschichte zu haben, die ich nicht für mich schreibe. In der Regel ist mir als Schriftsteller selber der erste Leser. Ich schreibe sie nicht für mich, sondern ich schreibe sie für jemand anderen.
Ihr habt während dem Schreiben auch alle neue Texte ein paar Jugendlichen gegeben, so zum Lesen, so quasi als Testleser. Das habt ihr in dem Fall früher nicht gemacht?
Nein, das wäre mir auch gar nicht in den Sinn gekommen, weil ich selber habe ich das Gefühl, ich habe am besten gewusst, solange ich noch am Arbeiten bin, was ich eigentlich für einen Text schreibe. Und dann, von dem Moment an, wo ich für mich entschieden habe, jetzt ist er gut, habe ich gehofft, dass er vielleicht jemand anderem auch gefällt.
Und wieso hat es jetzt Testleser gebraucht?
Weil ich das Gefühl habe, dass ich anders Bücher lese, als jugendliche Bücher lesen. Ich habe mir diese Vermutung gehabt. Und es war mir wichtig, dass ich meine Geschichte erzähle, aber so, dass die Jugendlichen sie verstehen, sie spannend finden, sie gerne lesen. Und darum hat es eben einen Dialog gebraucht. Und dann habe ich wirklich wichtige Sachen geändert, wie dass ich Figuren selber reden. Am Anfang hatte ich einen übergeordneten Erzähler gehabt, und jetzt sind die drei Hauptfiguren, Ani, Züsi und Elson, die reden. Das zum Beispiel ist etwas, was ich gemerkt habe. So werden sie direkt angesprochen und das ist ganz wichtig.
Es kommen im Buch ganz viele Themen vor, die Jungen bewegen heute, was sie zu tun haben damit. Da gibt es die 15-Jährige, die im Internet-Chat jemanden können und dann nachher die Nacktfotos schickt. Der 16-Jährige, der mehr möchte als nur küssen. Es geht um Gewalt, Ausländer, die Gymnasiasten verprügeln, ums Leben in einem Problemquartier. Die Schulpsychologin hat einen Auftritt. Es geht um Facebook. Eltern, die sich trennen. Hat das Schreiben eure Meinung über die Jugend verändert?
Ich habe eine sehr gute Meinung von der heutigen Jugend. Es sind wichtige Herausforderungen, die sie damit konfrontiert sind, die von uns kommen. In was für eine Welt sie hineingeboren werden, das ist ja die Welt, die wir gemacht haben. Und wir stellen uns vor grossen Problemen. Und ich habe das Gefühl, die Jugendlichen hier meistern es eigentlich alle drei gut bis sehr gut. Und ich hoffe, dass Und ich habe das Gefühl, dass die Jugend so reagiert. Und von dem her ist es sehr, glaube ich, relativ ein positives Bild über die Jugend, wenn man sieht, wie sie damit umgehen. Im Buch.
Was die Jugendlichen, die Anni, der Nelson und das Zusi erleben, das könnte in vielen Orten vorkommen. Es wird auch nie gesagt, wo sie wohnen. Aber für Solothurner ist klar, dass das Buch spielt in Solothurn. Der Sonnenpark kommt vor, das Quartier mit den grossen Blöcken, die Alkis beim Amtshaus, wo Richterplatz heisst im Buch, der Fluss und dann noch das Bauprojekt, die Idee Wasserstadt. Franco Supino, wie lebt es sich heute in Solothurn?
Als Autor mal sehr gut, weil ich in diesem Solothurn einen Stoff gefunden habe, einen wichtigen Stoff, wo man kann wichtige Themen und wichtige Grundfragen von unserem Zusammenleben beantworten. Also von dem her ein Ort, wo man angeregt wird als Schriftsteller, als Autor, ist doch ein guter Ort. Als Privatmensch, als Zeitgenoss, was soll ich sagen? Ich bin in Solothurn geboren. Ich bin eben, wie gesagt, 48, bin noch nie weggezogen. Also das sei, glaube ich, genug, dass mir selber da noch einigermaßen gefällt.
Die Wasserstadt, das Projekt, dass man hier da einen künstlichen Seitenarm macht von Aaren und dort Luxushäuser herbaut. Wieso hat er die Wasserstadt genommen als Thema?
Ja, das Faszinierende an diesem Projekt ist ja, und im Grunde noch geht es um das in dem Buch, wie schaffen wir Werte? Wie können wir, wie finden wir sinnvolle Betätigung für unser Leben? Das ist eigentlich die Grundfrage. Also, die Wasserstadt wird ja aus etwas, das absolut wertlos ist, das sogar eine Belastung ist für unsere Gemeinschaft, etwas sehr Wertvolles machen.
Belastung ist der Stadtmist.
Der Stadtmist, oder? Die Deponie, die drunter ist. Und, diese Grundkonstellation, diese Idee, dass man sagt, ja, eigentlich mal, genau so muss man es ja machen. Also, aus Stein hat man früher Geld gemacht. Oder ist der Tram gewesen? Aus Stein Gold im Mittelalter, die Alchemisten, oder? Aber die Idee, dass man aus Gift Geld macht, das ist ja noch verrückt. Das ist noch alchemistischer. Und das ist eine Grundidee, die mich so märchenhaft, so mythisch dunkelt hat, dass ich das Gefühl hatte, das ist der Stoff, was eine Geschichte daraus gibt.
Die Wertediskussion im Buch erinnert sehr an Gotthelf. Und zwar gewollt. Also, das Zusi hat einen Vater, der Bart heisst, und sie verkaufen zusammen Sachen, die andere nicht mehr brauchen können, die andere wertlos finden, wie Bartli, der Körper und sein Zuseli eben beim Gotthelf.
Ich meine, wenn man die Diskussion anschaut, die in den letzten Jahren geführt wird, über Managerlöhne, über was ist ein angemessener Lohn für eine Tätigkeit, das ist eine Grundfrage, die uns berührt. Und das ist natürlich eine Gotthelf-Frage, Geld und Geist. Was machen wir? Wie gehen wir mit der Natur? Wie gehen wir mit unserer Umwelt? Wie gehen wir mit den Mitmenschen um? Und diese Frage zu aktualisieren, mit diese Fragen in einen Roman zu gießen, das hat mich schon gedacht, das ist eines von den, also das hat mich wirklich gereizt. Aber die Form war nicht einfach. Wie bringe ich die Diskussion in eine schöne Form von einem Roman? Und jetzt mir gedacht, es kann eigentlich nur der Jugendroman sein, weil die Jugendlichen kommen in unsere Welt, haben auch das riesige Warenangebot, das sie nicht selber geschafft haben, das ihnen zur Verfügung steht. Und sie müssen sich überlegen, sollen wir jetzt das machen? Sollen wir das nehmen? Sollen wir uns entscheiden? Was für einen Beruf wollen wir wählen? Und auch die Grundfrage, die sie da nachher ausstellen, nämlich, was bin ich bereit, für Geld zu machen? So eine Frage, habe ich gemerkt, darf ich einem 15-Jährigen stellen. An einem 30-Jährigen ist das eine unstatthafte Frage.
Der Franco Supino, der Gotthelf aus dem Jahr 2013.
Das wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen. Lesen Gotthelf und dann seht ihr, was das für ein wunderbarer Autor ist. Nein, das ist jetzt wirklich eine Krone, die mir nicht gebührt.
Sagt der Franco Supino über seinen ersten Jugendroman Wasserstadt. Und der Roman ist im Quasi-Verlag erschienen. Ein bisschen längeres Gespräch noch mit dem Solothurner Schriftsteller finden Sie bei uns im Internet. srf.ch ist die Adresse dafür. SRF 1 haben Sie jetzt im Moment eingeschaltet und wir hören noch schnell ins Programm von morgen.
Er ist in Burgdorf neben den Schwinger in der Arena gestanden und hat den neuen Schwingerkönig Matthias Sempach zum Brüllen gebracht, den Dagobert Kahannes. Der Sprecher von der Solothurner Regierung moderiert Sportanlässe im Nebenamt, als Hobby sozusagen, und am Schwingfest macht er das besonders gern.
Es ist einfach die ganze Ambiance, es ist eine grosse Familie, es ist der ganze Geist, der in dieser Schwingerfamilie herrscht. Das ist das, was mich begeistert und immer wieder motiviert, dort, wenn ich angefragt werde, mitzumachen.
Der Dagobert Kahanes bewegt Massen im Stadion selber, aber auch die Leute vor dem Fernsehen. Dagobert Kahanes ist unser Gast, der Freitag um 17:30 hier im Regionaljournal auf SRF 1.
Und jetzt ist 17:55 gewesen, Zeit für die wichtigsten regionalen Themen von heute im Zeitraffer. Die Jura-Zement sucht seit Jahren einen Ort, wo sie Kalk und Mergel abbauen kann. Jetzt gibt es noch zwei mögliche Standorte für so einen Steinbruch, nämlich das Gebiet Grund in der Gemeinde Schinznachdorf und das Gebiet Bäumer bei Auenstein und Oberflachs. Nicht mehr im Rennen sind Bözberg und Thalheim. Widerstand, wo es dort eben auch gegeben hat, ist aber auch in den zwei verbleibenden Gemeinden schon programmiert. Der Kanton Aargau hat die schärferen Regeln für Fußballfans unterstützt. Er ist im Hooligan-Konkordat beitreten. Jetzt aber machen Fußballfans vor Bundesgericht dagegen mobil. Sie haben eine Beschwerde eingereicht. Beim Kanton Luzern hat so eine Beschwerde dazu geführt, dass man die schärferen Regeln nochmal auf Eis gelegt hat. Im Aargau ist noch offen, was passiert. Schweiz aktuell heute Abend am 7. Uhr beim Fernsehen SRF 1 bringt dann Einzelheiten zu dem Fall. Und die Staatsanwaltschaft Muri Bremgarten will den 29-jährigen Autofahrer für 4 Jahre ins Gefängnis fallen, weil er Anfangsjahr zu Rotterswil einen Selbstunfall gebaut hat. Der Fahrer war unter Drogen, schnell gefahren und hat in einer Kurve überholt. Er soll jetzt als erster Unfallfahrer im Aargau nach dem neuen, strengeren Verkehrsgesetz verurteilt werden. Zum Schluss noch der Blick aufs Wetter in der Region mit dem Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Es gibt auch heute Nacht wieder vielen Orten eine sternenklare und milde Nacht. Gegen Morgen bilden sich da und dort ein paar Wolken und es ist durchaus möglich, dass es am Vormittag im Jura ein paar Tropfen gibt. Die allermeisten kriegen aber nichts davon mit. Der Tag durch ist es dann wieder sonnig. Am Nachmittag bilden sich über dem Jura die Quellwolken und dann gibt es da und dort einmal einen Regenguss. Wahrscheinlich aber nur auf den Jura-Höhen, den allermeisten Orten, bleibt es trocken. Temperaturen gehen zu Rheinfeld auf 29, zu Lenzburg auf 28, zu Zofingen auf 27 und auf dem Weissenstein oben auf 20 Grad rauf. Was am Wochenende genau läuft, ist noch unsicher. Es hat aber sicher deutlich mehr Wolken rum. Es kann ab und zu mal regnen. Wahrscheinlich am Sonntag häufiger als am Samstag. Temperaturen gehen dann ein bisschen zurück. Am Samstag gibt es noch 26, am Sonntag um die 24 Grad.
Soweit die Informationen aus dem Studio Aarau. Verantwortlich für die Sendungen heute ist Christian Büchli. Am Mikrofon der Maurice Velati. Morgen am Morgen berichten wir unter anderem aus dem Einwohnerrat von Wettigen. Es geht um Millionenkredite in der grössten Aargauer Gemeinde. Wir freuen uns auch über Feedback in der Kommentarspalte von srf.ch oder aber auch über Twitter. Dort heissen wir @srfaarau.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.